brauchst, um in, auf dem Rettungswagen mitfahren zu können, meistens das 18. vollendete Lebensjahr, weil du da natürlich auch mal mit einem Toten oder sowas konfrontiert wirst.
Schon mal gehört von diesem YouTube-Trick? Ich weiß nicht, ob der legal ist. Draufbleiben. Schon mal gehört?
Nein. Aber ich weiß, wie es ist, im Rentenalter zu sein. Also dadurch, dass ich ja im Rettungsdienst arbeite, sehe ich auch unglaublich viele Patienten, die wirklich, der ganze Körper ist die ganze Zeit auf Aktionsmodus und sobald du dann mal in die Ruhe kommst, das merken manche deiner Zuschauer sicherlich auch schon, wenn sie ihren Urlaub machen, sobald der Urlaub da ist, werden sie krank.
Alter, wo Altersvorsorge, ey, Digga, werd eh nicht so alt.
Hi, ich bin Sören, 31, Notfallsanitäter und wir sind hier beim Finanzinsider.
Ja, Sören, perfekt. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass das heute geklappt hat. Ich habe einige aus deiner Berufsgruppe leider schon mal persönlich kennenlernen dürfen müssen, nachts. Heute in so einem Setting natürlich viel schöner. Heute soll es um deine Finanzen gehen, deswegen, du hast gerade schon gesagt, du bist Notfallsanitäter. Vielleicht magst du mal einen ganz kurzen Abriss machen. Wie bist du denn gekommen und was, also wie ist das so finanziell? Ist das eine Ausbildung, ganz normal? Wie wird man das und was verdient man auf dem Weg zum Notfallsanitäter?
Okay, da wird bei mir leider keine kurze Geschichte draus. Das Ganze ist bei mir sehr umfangreich gestartet, auch mit einer kleinen Achterbahnfahrt. Reingekommen bin ich damals durch mein Ehrenamt. Damals war ich beim Malteser Hilfsdienst und habe über Freunde da gesagt bekommen, ey, hättest du nicht mal Interesse daran, so ehrenamtlich in den Rettungsdienst reinzuschnuppern? Und hatte dann damals auch ein paar Dienstabende besucht und irgendwann gesagt, ja, alles klar, ich möchte mich ausbilden lassen. Dann fing das an mit einem Rettungshelfer. Mhm. Der Rettungshelfer an sich, damit konnte ich auf Sanitätsdiensten und sowas mithelfen. Hab das dann auch weitergemacht und gemerkt, hey, das macht mir echt viel Spaß. Und nach der Schule habe ich mir überlegt, was mache ich weiter? Ich hatte dann mein Fachabitur gemacht und hatte dann über Vitamin B gehört, hey, da wird noch ein Bundesfreiwilligendienst gesucht auf einer Feuer- und Rettungswache. Mhm. Heißt, ich habe mich dann da beworben gehabt und wenn du dich beim Rettungsdienst generell bewirbst, dann läuft das bei den meisten so ab, dass du für die natürlich arbeitest, aber auch gleichzeitig von denen den Rettungssanitäter bezahlt bekommst.
Okay.
Bei manchen ist dann zum Beispiel noch ein LKW-Führerschein mit bei, weil wenn du jetzt später oder nebenbei auf dem Rettungswagen arbeiten möchtest, die sind über 3,5 Tonnen schwer, entsprechend brauchst du mindestens einen Führerschein C1. Manche Arbeitgeber, die übernehmen das Ganze, manche Arbeitgeber nicht. Meine hatte das jetzt nicht übernommen zum Beispiel. Und so habe ich dann meinen Rettungssanitäter gemacht, war aber auf dem Krankentransport eingesetzt. Kurzer Umschwung darauf, also Krankentransport, das ist dann sowas wie Einweisung, Krankenhausentlassung, Dialysefahrten, all das, was überhaupt nicht dringend ist, also notfallmäßig, aber trotzdem eine medizinische Qualifikation voraussetzt, weil da zum Beispiel eine bestimmte Lagerung beachtet werden muss. Da muss beachtet werden, dass gegebenenfalls Sauerstoff appliziert wird oder dass du jetzt mit Infusionen arbeiten musst, sowas zum Beispiel. Und der Krankentransport, der wiegt meistens unter 3,5 Tonnen, deshalb kannst du den mit einem normalen Autoführerschein fahren.
Okay.
Ja, dann ging das Ganze weiter. Ich hatte meinen Rettungssanitäter bestanden. Wollte auch unbedingt in dem Bereich weitermachen. Und damals gab es noch, das war vor 2014, den Rettungsassistenten. Mhm. Mittlerweile Notfallsanitäter. Mhm. Damals noch, wie gesagt, Rettungsassistent. Der Rettungsassistent, hier muss ich noch einmal kurz vorgreifen, der Rettungssanitäter ist eine Ausbildung. Roundabout kannst du anpeilen, 3,5 Monate.
Ah, okay. Ja.
Heißt, du machst mit einer 3,5-monatigen Ausbildung trotzdem finanziell einen riesengroßen Sprung.
Okay, was brauche ich jetzt, also wenn ich jetzt Rettungssanitäter werden möchte, was muss ich machen, wenn ich gar keine Vorlage habe?
Am besten machst du einfach ein Praktikum beim Rettungsdienst deines Vertrauens, kannst du einfach hingehen und nachfragen, ich habe da Interesse dran. Die Sache ist, du brauchst, um auf dem Rettungswagen mitfahren zu können, meistens das 18. vollendete Lebensjahr.
Ja.
Weil du da natürlich auch in Bereiche rein schnupperst und gegebenenfalls natürlich auch mal mit einem Toten oder sowas konfrontiert wirst. Da greift dann, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube Jugendschutzgesetz und sowas, die sind da riesengroße Player, deshalb darfst du das.
Okay, also verstehe ich. Das heißt, wenn ich jetzt Rettungssanitäter werden möchte, gehe ich jetzt einfach zum Rettungsdienst bei uns hier um die Ecke, sage ich bin 18, mache 3,5 Monate Ausbildung und dann bin ich das.
Im Grunde ja. Also krass. Die Ausbildung gibt es einmal finanziert,
ja.
Dann läuft das meistens so ab, dass Arbeitgeber dich einstellen für ein Jahr.
Ja.
In diesem Jahr durchläufst du deine Rettungssani-Ausbildung, kriegst auch ein Rettungssanitätergehalt.
Wie hoch ist das?
Das Sanitätergehalt, das müsste, also damals lag ich netto bei 1,6. Das war,
Aber quasi, wenn man das so möchte, in der im ersten Ausbildungsjahr.
korrekt.
Okay. So, und kann das jeder machen? Weil wenn es jetzt, also ich denke mal so viel an, ich meine, klar, das ist ein mega krasser Job, wahrscheinlich mit Bereitschaftsdienst und so, gehe ich von aus.
Unter anderem, je nachdem, wie deine Wache aufgebaut ist
Ja.
und wie die Dienstzeiten letztendlich sind, da gibt es zig Modelle.
Ja.
Am
Aber.
gängigsten sind aber da Tagdienste von, was weiß ich, 8 bis 16 Uhr oder auch mal 10-Stunden-Dienste, das dann von 8 bis 18 Uhr oder so gefahren wird.
Ja. Aber, also da mache ich ein Jahr diese bezahlte Ausbildung oder nicht bezahlte, wie auch immer, wenn ich angestellt bin für ein Jahr. Und dann bin ich das aber nach diesen 300 Monaten eigentlich, weil das die fachliche Ausbildung war. Und dann kriege ich nach 300 Monaten auch schon volles Gehalt von den.
Ja, also wenn du das im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes machst, dann kriegst du natürlich nur dieses Taschengeld da vom Bundesfreiwilligendienst. Das ist natürlich dann so ein Win-Win für den Arbeitgeber. Heißt, du arbeitest meistens super für den. Er muss dir aber nur wenig zahlen
Ja.
dafür, dass er dir den Rettungssanitäter spendiert.
Ja.
Und mit den Krankentransporten, da wird das Geld 10, 20, 30 zigfach wieder reingeholt.
Ja. Okay. Und was für, also gibt es da irgendwie so Tarifverträge oder so? Das ist individuell. Und was verdient ein Rettungssanitäter?
Tarifverträge gibt es, ja, beziehungsweise das ist dann auch wieder abhängig davon, ob du das jetzt im öffentlichen Dienst machst, dann wäre das TVÖD VKA. Kannst aber auch beim DRK machen, die haben einen eigenen Reformtarifvertrag, teilweise aber auch noch Haustarifverträge, dann sind da irgendwelche Sachen anders. Da bin ich jetzt nicht in der Materie drin.
Ja.
Genauso gilt das für alle anderen Hilfsorganisationen. Allerdings ist das letztendlich so, wenn du den Tarifvertrag hast, das sind relativ gute Zahlen. Also brutto müsstest du bei 2,5 oder sowas sein. Ich habe allerdings keine aktuellen Zahlen momentan vorhanden.
Okay. Was verdienst du jetzt?
Jetzt aktuell verdiene ich um die 2,5 beziehungsweise aktuell 2,6
Ja, netto.
netto,
Okay.
korrekt.
Was ist das für eine Arbeitszeit? Wie viele Stunden?
Ich habe eine 35-Stunden-Woche, das ist allerdings fast so der Exot bei mir in der Branche.
Ja, normalerweise wahrscheinlich mehr.
Am gängigsten sind eher so alles zwischen 42 und 48 Stunden.
Dann würde man aber wahrscheinlich mehr verdienen, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also,
Okay.
das ist ja die Krux dabei.
Ja.
Es gibt einen riesengroßen Notfallsanitätermangel, aber es gibt deutlich zu wenig Notfallsanitäter auf der anderen Seite, als dass dieser Mangel auch behoben werden könnte.
Okay.
Und die Arbeitgeber selbst, viele, die wissen auch gar nicht, wie man überhaupt die Notfallsanitäter einerseits anwirbt, andererseits auch bindet über längere Zeit, als auch das Ganze gerecht vergütet. Weil damals, als es den Rettungsassistenten gab, das Ganze wurde erst 2014 novelliert, auf eine jetzt dreijährige Ausbildung, damals konntest du dich mit den Rettungsassistenten totwerfen. Viele sind damals, das hat da auch noch so eine Korrelation mit der Wehrpflicht, weil viele, die von der Bundeswehr letztendlich dann gekommen sind, die haben ja noch eine Berufsausbildung entweder da absolviert oder den Schein dafür und also dass sie dann fürs zivile Leben letztendlich eine Ausbildung finanziert bekommen. Und viele haben dann einfach den Rettungsassistenten gemacht, weil
Okay.
den musstest du damals noch selbst zahlen. Mittlerweile ist es eine vergütete Ausbildung. Und der Rettungsassistent selbst, der ging 2 Jahre. Und damals waren unglaublich viele Rettungsassistenten auf dem Markt, mittlerweile nicht mehr. Also der Arbeitnehmer selbst, jetzt als Notfallsanitäter, jetzt ist der am Zug und nicht wie damals der Arbeitgeber, dass du schon dankbar sein konntest, wenn du überhaupt eine Stelle findest. Das haben aber viele Arbeitgeber noch gar nicht begriffen.
Okay, aber also wenn man das jetzt mal zusammenfasst, ich meine, ich glaube, Fachkräftemangel letztendlich wahrscheinlich gerade irgendwie in jeder Branche. Aber wenn du sagst, okay, man verdient jetzt 2,6 netto, man braucht eigentlich, also braucht man irgendwie einen bestimmten Schulabschluss oder so dafür?
Du brauchst den Realschulabschluss auf jeden Fall,
Ja, und körperlich muss man
mindestens.
wahrscheinlich fit sein.
Körperlich musst du fit sein. Du musst auch eine Untersuchung machen beim Betriebsarzt. Das ist dann die G42-Untersuchung als Beispiel. Da wird dann untersucht, dass du einerseits tauglich bist für Feuchtarbeitsplätze und sowas, weil du den ganzen Tag in Handschuhen steckst. Gegebenenfalls dann, dass du einsetzbar bist für Infektionskrankheiten, körperlich leistungsfähig und dann natürlich auch mit dem Schicht- und Wechseldienst, dass du hier Nacht arbeiten und sowas durchführen kannst. Zusätzlich kommen natürlich noch für den LKW-Führerschein dazu. Also ich hatte damals den großen Führerschein gemacht, den CCE. Ich weiß nicht, ob das beim C1 auch so ist, aber zumindest bei mir ist das so, dass ich dann auch noch mal extra getestet werde, dass ich körperlich leistungsfähig bin mit meinen Augen und so weiter.
Okay, ja gut, also es gibt so ein paar gesundliche Voraussetzungen, aber ich finde, wenn man jetzt gesundlich fit ist und man weiß gar nicht, was man machen soll, und ich kenne ja auch einige, die halt zum Mindestlohn arbeiten, jetzt kann man das immer, also bei 2,6 netto, das sind wahrscheinlich 3,5 brutto, müssten das sein ungefähr?
Ja, teilweise hatte ich sogar schon deutlich mehr als 4 brutto gehabt,
ja.
Dann sind aber die Abzüge teilweise so groß, beziehungsweise bei meinen 2,6 musst du noch draufrechnen, ein Dienstwagen, der mit der 1% Finanzierung läuft. Das heißt, da habe ich dann im Schnitt so 350 Euro Abzüge und das würde de facto noch oben drauf sein. Also netto habe ich tatsächlich um die 3.000.
Okay, dann bist du normalerweise schon bei über vier brutto. Also, ne,
ja.
So, dann kann das halt, jetzt hast du eine 35-Stunden-Woche, bei einer 40-Stunden-Woche kann man das relativ leicht ausrechnen. Also alle, die jetzt nicht wissen, Stundenlohn in Jahreslohn umzurechnen, bei einer 40-Stunden-Woche kannst du den Stundenlohn einfach mal 2 nehmen und dann ein paar Nullen dahinter hängen. Also bei 20 Euro hast du 40.000 Euro Jahresbrutto, bei 4 brutto, bei 48, wärst du halt quasi beim Bruttostundenlohn von 24 Euro. Und ich finde das, also, hört sich jetzt so hart an. Klar, ist ein mega fordernder Job, will das jetzt gar nicht gegen Geschäft reden, aber ich finde 24 Euro für jetzt alternativ, ich arbeite zum Mindestlohn, keine Ahnung, in einem Fastfood-Laden oder sowas, was ja auch einige machen. Also klar, ne, man muss natürlich, Fastfood ist ein blödes Beispiel, man muss körperlich fit sein, also da jetzt nicht so viel gegessen haben. Ja, aber finde ich eigentlich echt ein gutes Gehalt, oder?
Ja, da wo ich jetzt arbeite, da kriege ich tatsächlich auch meine 24 Euro die Stunde, mindestens. Je nachdem, wenn ich noch andere Qualifikationen dabei habe, du kannst dich zum Beispiel auf bestimmte Krankheitsbilder oder in bestimmten Kursformaten qualifizieren. Du kannst aber auch einen Praxisanleiter machen und so weiter. Das sind alles Qualifikationen, die geben dir gegebenenfalls nochmal einen Aufpreis drauf. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Praxisanleiter bin, dann wird es bei mir in der Firma nochmal 1 Euro on top pro Stunde geben.
Ah, okay. Das heißt, es kann nochmal deutlich auch nach oben gehen.
Ja.
Also das finde ich, wie gesagt, da wird es mal jetzt nicht okay. Also ich vergleiche das mal damals, ich habe halt Elektroniker gelernt und ich habe damals in Tage gearbeitet. Da hatte ich auch relativ schnell so meine 35.000, 36.000 Euro brutto, also 18, 19 Euro die Stunde. Ich meine, das war da mit Boni und sowas. Aber dafür habe ich halt auch 3,5 Jahre gelernt. Ne? Also klar, ne, wenn man jetzt einen Führerschein mitbringt und sowas, das natürlich darf man nicht vergessen. Aber ich finde das von Einnahmen her schon mal echt gut. So ein Thema Einnahmen. Wenn wir jetzt mal schwenken zum Thema Ausgaben. Du hast ja auch Kontoauszüge mitgeschickt. Das ist, glaube ich, für jeden mal auch eine coole Sache, wenn man das mal so zusammenfasst. Hast du es selber gemacht? Hast du ein Haushaltsbuch oder gibst du so nach Gefühl aus?
Also mein Haushaltsbuch ist eigentlich in mir drinne. Also ich gucke regelmäßig auf mein Konto. Das habe ich ganz normal als App bei mir auf dem Handy drauf. Wie sind aktuell so meine Ausgaben? Wie viel kann ich mir noch leisten? Was steht diesen Monat noch an? Also, wenn ich vorhabe, mir was zu gönnen, sei es nur ein Restaurantbesuch oder dass ich ein bestimmtes Konsumverhalten an den Tag legen möchte, dann gucke ich da einmal, was erwartet mich noch in nächster Zeit, sei es die Kfz-Versicherung oder irgendwelche anderen Ausgaben, die schon fix sind. Und anhand dessen mache ich mir dann so grob im Kopf einen Plan, wie läuft der weitere Monat ab?
Okay, groben Plan ist schon mal gut. Schauen wir uns das mal im Detail an, wie das Ganze dann aussieht. Also Miete 925 Euro im Monat. Warm, denke ich.
Ja.
Strom kommt, glaube ich, extra. Ne? 71 Euro. Kann ich sofort was zu sagen? 86 Quadratmeter. Wohnort, Wohnregion Deutschland ist?
Hannover.
Hannover. Was sind das Quadratmeterpreis? Wir müssten ein bisschen unter 10 Euro, ne? Ein bisschen mehr als 10 Euro warm.
Ich kann es dir tatsächlich gar nicht sagen, wie da der Quadratmeterpreis ist. Ich weiß nur, dass ich die Wohnung günstig geschossen habe. Normalerweise liegen die Wohnungen um 1.000, 1.100 teilweise.
Ist es direkt in der City in Hannover?
Nee, ist nicht in der City, ist in einem Ortsteil im Nordosten gelegen, aber noch sehr gut überall angebunden. Also meine Freundin beispielsweise, die erreicht die Uni in 20 Minuten.
Okay. Also man sieht es ja, ne? 925 Euro gesamt. Gut, jetzt teilst du es natürlich mit der Freundin ein bisschen, hast du gesagt. 86 Quadratmeter sind ungefähr 10 Euro, ne? 10 Euro warm, Strom ein bisschen mehr dabei. Finde ich für Großstadt, also auch wenn es Norddeutschland jetzt nicht München ist, sondern Hannover, schon mal gut. Dann sind hier so ein paar Themen bei, was mir so erstmal aufgefallen ist. Ich habe das mal zusammengefasst, das wäre jetzt nicht jeden durchgehen, weil du auch viele kleine Positionen auf deinen Kontoauszügen hast. Thema Bäcker, 35,50 Euro im Monat. Kommt das einfach durch Schichtdienste und sowas zustande oder ist einfach zwischendurch mal hungrig? Also ist dir erstmal bewusst, 35 Euro im Monat, das ist ja schon nicht wenig.
Das ist richtig. Im Schichtdienst musst du immer gucken, gerade im Rettungsdienst, ja. da hast du keine Pausen, die du dir so nehmen kannst oder wo du fest sagen kannst, in einer halben Stunde, da kann ich definitiv was essen, weil wenn du das planst, das ist so ein unausgesprochenes Gesetz, wenn du es sagst, dann bist du eh unterwegs. Also,
okay, ja gut, das kann man nicht planen. Dann, wenn man da unterwegs ist, dann geht es schnell zum Bäcker. Aber läppert sich natürlich mit 35,50 Euro. Ich meine, weiß nicht, ist das nur Essen oder ist da auch mal Kaffee oder sowas mit dabei?
Nee, das ist bei mir ausschließlich Essen.
Ausschließlich Essen, okay. Dann haben wir Tanken, 400 Euro im Monat. Weite Strecken, die du fahren musst, arbeitsbedingt auch, oder?
Ja, also ich krieg von meinem Arbeitgeber dann 300 Euro Zuschuss im Monat. Und
okay, also dann ist es quasi schon mal mehr oder weniger ausgeglichen. Ja. Das ist jetzt aber bei diesem Bruttogehalt und Nettogehalt, was wir eben hatten, ist das da schon mit eingerechnet, dieser Bonus, diese 300 Euro? Nein, okay.
Die würden auch nochmal on top kommen.
Das würde auch nochmal on top kommen. Das würde halt auch erklären, weil ich habe zum Beispiel jetzt, also wir haben uns jetzt hier wieder den November rausgesucht, wie bei den anderen Gästen letzte Zeit auch. Das war so ein bisschen ärgerlich, weil viele da Geschenke gekauft haben. Bei dir ist jetzt, glaube ich, nicht so viel aufgelaufen. Also entweder im Dezember oder im Oktober dann schon gekauft. Ja. Da war einmal diese 379 Euro Einnahmen. Das waren irgendwie so, das war wahrscheinlich mit diesem Zuschuss auch, ne? Mir ist halt jetzt aufgefallen, dass du zum Beispiel im Oktober keinen größeren Geldeingang hattest von diesen 2,6 oder so. Der kam halt einmal Ende Oktober und dann erst wieder im Dezember. Ist das normal, dass es mir mal versetzt? Oder also hast du sowas auf dem Schirm? Schaust du sowas nach?
Unser Gehalt an sich wird vom 28. bis zum 28. berechnet.
Ja.
Und das Gehalt sollte dann entweder effektiv am letzten Werktag im Monat sein.
Ja.
Und es kann auch mal sein, die hatten auch in der Buchhaltung nochmal umgestellt und sowas.
Okay. Also
das ist von mir aus jetzt nicht schlimm, wenn das dann auch mal am 1. oder am 2. kommt, je nachdem, wie die Werktage wieder fallen.
Ja. Ein total wichtiges Learning, was du dann sehr gut machst. Also es gibt ja auch viele Leute, die wirklich auch das Problem haben, hey, ich kriege am 1. Geld und am 2. erst abgebucht. Und da halt immer so ein bisschen Puffer zu haben, macht halt einfach total viel Sinn. Dann haben wir die normalen Ausgaben, die so jeder hat, Spotify, YouTube, Premium, Netflix, ne, das sind so die Stani. Aber wenn man sich jetzt mal so aber auch bewusst wird, also 9,99 Euro logischerweise plus 11,99 plus 12,99, sind wir bei 13 plus 12, 25, auch 35 Euro im Monat nur für Streaming-Sachen, die es vor 10 Jahren de facto einfach nicht gab. Ne?
Ja.
Jetzt kann man hier, ich weiß nicht, schon mal gehört von diesem YouTube-Trick, ich weiß nicht, ob der legal ist. Muss man draufbleiben. Schon mal gehört?
Nein.
Es gibt Möglichkeiten, dass man, es geht, glaube ich, bei anderen auch. Da muss man mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen tricksen. Wenn man bei YouTube unter die Videos schaut, sieht man, dass das einige machen. Oder bei TikTok, wenn man da sucht nach YouTube. Also, falls ihr es machen wollen, sucht man bei YouTube Premium günstiger bekommen. Dass du das quasi über die türkische YouTube-Website
zum Beispiel. Ach so, ja, hast. Mit dem VPN oder sowas.
Genau. Und dann hast du halt quasi nachher das für 1 Euro im Monat oder so. Wie gesagt, das ist egal, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nur mal so drauf hingewiesen. Lebensmittel relativ günstig. Du hast, glaube ich, insgesamt gesagt, dass du 200 Euro Kosten hast. Das wird wahrscheinlich auch mal so ein bisschen variieren.
Ja.
Das ist, glaube ich, echt günstig.
Also das, was sie täglich isst, das zahlt sie selber. Das, was ich täglich esse, das zahle ich selber.
Ja.
Das bezieht sich aber nur auf die Bereiche, wo wir außerhalb sind. Heißt, sie in der Uni oder ich unterwegs.
Ja.
Wie zum Beispiel jetzt diese Bäckersachen, wenn ich jetzt Dienst habe.
Ja.
Alles, was wir gemeinschaftlich essen, das bezahlen wir natürlich gemeinschaftlich dann auch.
Okay, also jetzt vielleicht auch mal spannend für alle. Wie regelt ihr das? Also das habe ich jetzt schon mal verstanden. Das heißt, wenn sie in der Uni ist, du unterwegs bist auf der Arbeit, zahlt ihr jeder selbst. Ihr habt aber alles zusammengelegt. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
Wir sind jetzt zusammen ziemlich genau, wir kennen uns genau seit 2 Jahren.
Ja.
Zusammen sind wir jetzt seit 1,5 Jahren.
Seit 1,5 Jahren zusammen. Und auch direkt immer offen über das Thema Finanzen gesprochen? Sehr gut. Ne? Also machen auch viele nicht. Ich glaube, viele Paare, die sich streiten, geht es häufig ums Geld. Ja, oder anders gesagt, viele Paare, die sich streiten, streiten sich aufgrund eines Geldproblems in der Wurzel, also in der Ursache. Mhm. Ja, also das, keine Ahnung, sind dann irgendwie sauer, weil, keine Ahnung, irgendwas passiert ist, was man mit Geld rein theoretisch lösen könnte. Und dann ist halt natürlich ein Streit und Faktor irgendwo nachher auch wieder da. So, das heißt, ihr habt jetzt dann quasi, also wenn ihr das sagt, was ist alles, was ihr zu Hause ist, oder wenn ihr zusammen essen geht, teilt ihr euch? Macht ihr da wirklich einfach 50-50 von? Habt ihr verschiedene Beträge, so ein gemeinsames Konto oder wie regelt ihr das?
Mittlerweile haben wir ein gemeinsames Konto. Mhm. Wenn du explizit den Oktober nimmst, da hatten wir noch kein gemeinsames Konto. Da hatte ich das erst Ende Oktober angeleiert, weil wir im Oktober an sich erst umgezogen sind. Da muss man natürlich auch umgemeldet sein bei der Stadt. Und mit dem Nachweis kannst du natürlich erst dein Gemeinschaftskonto eröffnen, weil du natürlich angeben musst, ja, wir sind gemeinschaftlich an einer Wohnadresse und so weiter.
Mhm.
Deshalb hatte ich das erst effektiv für den November gehabt.
Mhm.
Und da machen wir das Ganze so. Ich zahle im Monat 825 auf das Konto ein. Mhm. Davon ist inkludiert 625 für die Miete und 200 Euro meinerseits für gemeinschaftliche Ausgaben. Mhm. Heißt dann Einkaufen und sowas. Mhm. Von Ihrer Seite kommen monatlich 400 Euro auf das Konto. Mhm. Da sind dann nochmal 300 Euro für die Miete plus 100 Euro fürs gemeinschaftliche Zusammenleben.
Okay, kann man definitiv so machen. Ne? Also wenn der eine Partner ein bisschen mehr verdient, dass man da vielleicht auch sagt, hey, wir splitten das so ein bisschen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, früh in der Beziehung darüber zu reden und auch ein gemeinsames Konto zu haben. Okay, so jetzt haben wir hier einmal, gut, PreZero ist, glaube ich, 9 Euro. Irgendwie PreZero, steht das nicht auf dem Müllwagen drauf?
Ja.
Spannend, ne? Also da steht einfach PreZero im Betreff.
Ach so, ja, das ist unsere Müllverwertungsanlage. Da hatte ich tatsächlich noch hier Reste von meiner vorherigen Wohnung hingebracht.
Ja, okay. Jetzt hast du hier noch Bargelderhebung drin, 150 Euro. Zahlst du auch Einkäufe bar oder wo geht das Geld hin?
Das, was ich bar zahle, ist meistens der Dönermann oder der Friseur, die...
Okay, Döner, Friseur und sowas. Ja, ich finde das spannend. Ich meine, Friseur zahle ich auch bar. Ich glaube, bei ihm kann man, wo ich hingehe, auch nicht mit Karte bezahlen. Grüße gehen raus an Edris da, bester Mann. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich immer so ein Thema. Also klar, Bargeld abschaffen, reden immer viele von und sowas, aber dann in dem Moment hast du halt keinen Überblick mehr. Ne? Also du weißt jetzt nicht, zahle ich 20 Euro beim Dönermann oder 80 im Monat oder eher 6? Also 6 kriegt man ja, glaube ich, nichts mehr. Spannendes Thema, ne? Also, dass man das wirklich, also, was kann man da machen? Im letzten Folgen auch schon mal Umschlagmethode schon mal gehört. Also, wenn man das unter Kontrolle haben möchte, ich glaube, 150 Euro ist noch normal.
Also, ich hebe normalerweise Beträge um die 50 Euro ab. Wenn ich 150 Euro brauche, dann war da auch irgendeine größere Sache.
Das war über einen ganzen Monat. Das ist einfach zusammengerechnet, ne?
Okay.
Ja, also. Ja,
also, manchmal habe ich einen Monat, wo ich 50 Euro abhebe, dann 2 Monate wieder gar nichts und dann kann es sein, dass ich mal wieder was Größeres abhebe. Also
okay.
Das ist absolut variabel.
Tipp für alle, also das ist halt wirklich, der Teufel steckt einfach da im Detail. Ne? Also man, das kann auch mehr Geld sein, so bei Bargeld, viele sagen ja immer so, ich zahle bar. Also du hast einen psychologischen Effekt, wenn du mit Bargeld bezahlst, weil wenn du mit dem Handy bezahlst oder mit der Karte, gibst du was weg, kriegst ja was, nämlich das, was du kaufst, aber kriegst dein Handy oder deine Karte unversehrt zurück. Kennst du das vielleicht, dass Leute schon mal gesagt haben, ich will jetzt den 50 oder 100 Euro Schein nicht anbrechen? Und das ist eben genau das. Also das hindert einen tatsächlich, dann auch mal Geld nicht auszugeben, größere Scheine. Zu sagen, ich überlege mal, das ist halt beim Handy einfach schneller. Aber man hat natürlich eine bessere Transparenz, wenn man das nicht irgendwie peu à peu tracken möchte. Ne? Dann haben wir Restaurantbesuche, 110 Euro im Monat. Wahrscheinlich irgendwie normaler Wert.
Relativ. Also im Oktober habe ich angefangen bei meinem jetzigen Arbeitgeber. Heißt, ich werde aber auch deutschlandweit eingesetzt.
Ja.
Diese 24 Euro pro Stunde, was du eben angesprochen hattest, das ist tatsächlich schon ein Maximumwert für Berufseinsteiger.
Okay.
Normalerweise bei meinem vorherigen Arbeitgeber hätte ich um die 20,5 Euro pro Stunde verdient. Das ist aber kein Wert, den ich bei mir selber sehe. Das wirst du sicherlich auch wissen. Es gibt im selben Betrieb Mitarbeiter, die verdienen letztendlich das Gleiche, arbeiten aber unterschiedlich.
Okay.
Und ich persönlich habe einen höheren Anspruch an mich selber. Ich weiß auch, dass ich selber mehr leisten kann und werde auch dem möglichst gerecht. Also ich suche mir beispielsweise Fortbildungen ohne Ende ran. Ich hatte jetzt für das Jahr 2023 das Dreifache an den geforderten Fortbildungsstunden. Also gefordert waren zumindest in NRW 30 Stunden pro Jahr. Ich war bei über 100 Stunden dabei letztendlich plus diese Standard 30. Jeder muss da für sich gucken, wo er ist. Und deshalb sage ich für mich, ich möchte nicht zu einem Mindestlohn in Anführungszeichen arbeiten. Auch hier als Beispiel, wenn du jetzt frisch aus der Ausbildung rauskommst als Notfallsanitäter, dann sieht der Arbeitsvertrag vom TVÖD zum Beispiel nicht vor, dass die Ausbildungszeit als einschlägige Berufserfahrung gezählt wird. Ergo startest du natürlich in deiner Erfahrungsstufe, aber dort in der... Nee, in der Vergütungsstufe, aber in der Erfahrungsstufe selbst fängst du dann erst in der 2 an. Also bei 1 kannst du gar nicht anfangen, das ist nicht vorgesehen bei mir in der Wertung und entsprechend würde ich in der 2 starten. Heißt allerdings, ich hätte dann ein Jahr Berufserfahrung, was eigentlich berechnet wird und starte dann, wie gesagt, in der 2. Wenn ich jetzt mir den aktuellen DRK-Reformtarifvertrag angucke, wie er aktuell ausgehandelt ist, dann steht da zum Beispiel drinne, Azubis, die bei uns die Ausbildung machen, die kriegen nach der Ausbildung die Erfahrungsstufe 3. Heißt, erste Jahr plus die 2 Jahre, die du in Erfahrungsstufe 2 sein müsstest, um in die 3 zu kommen, zusammengerechnet, 3 Jahre. Die Ausbildungszeit wird als einschlägige Berufserfahrung gewertet und somit startest du in der 3.
Okay.
Der TVÖD sagt nur, Ausbildungszeit ist keine einschlägige Berufserfahrung, daher startest du in der 2.
Okay, es ist alles ein bisschen komplex durchaus, ne?
Ja.
Aber das fasst ja jetzt nicht die 110 Euro Restaurantbesuche zusammen.
Nein, um da nochmal drauf zurückzukommen, der Arbeitgeber, den ich mir dann rausgesucht hatte, ist jetzt letztendlich einer, der Notfallsanitäter deutschlandweit vermittelt.
Ja.
Die zahlen natürlich auch entsprechend gut. Mhm. Heißt, du musst dann aber auch mal, was weiß ich, in München oder Augsburg
okay.
oder sowas.
Das heißt, du bist unterwegs, kannst dich kochen und holst dir dann was zu essen.
Genau.
Okay, check, das habe ich soweit.
Da haben wir einmal eine Ausgabe PayPal CDK. Kannst du das einordnen? 62,69 Euro.
Ich kann es einordnen, ja. Also ich weiß, dass ich diese Ausgabe getätigt habe. Pizza war das. Das war Pizza für den Umzug.
Pizza für den Umzug, okay. Gedacht habe ich mir sowas schon.
Ja.
Wir haben ja aber auch so, also weiß nicht, wahrscheinlich öfter mal Pizza geholt. Ich meine, Umzugskosten lassen wir hier raus. Ich habe die jetzt gerade mal übersprungen. Beziehungsweise waren jetzt 465 Euro im Monat. Du hast, glaube ich, gesagt, im Oktober waren auch schon Kosten damit. Ja, wir haben hier, glaube ich, einmal, irgendwo war hier noch was anderes mit Pizza. Genau, Pizza Tornado 83 Euro steht hier auch noch mit drauf, irgendwo. Ach so, das war bei den Restaurants mit drin. Das erklärt dann vielleicht die 110 Euro. Mhm. Dann machst du Kleingeld plus sparen.
Ja.
Das heißt einfach, dass ein kleiner Centbetrag vom Konto regelmäßig gespart wird.
Ja, also ich habe auf jeden Fall wissentlich die Möglichkeit, also ich habe mein Konto bei der ING DiBa und die bietet an, Kleingeld sparen plus zu machen. Heißt, wenn du jetzt mit Karte zahlst für, was weiß ich, 4,75 Euro, dann landen die restlichen 25 Cent, die es noch wären, auf den nächsten Euro, die landen auf meinem Verrechnungskonto. Mein Verrechnungskonto ist dafür da, um letztendlich Depot, Anlagesachen und sowas zu machen.
Okay, das heißt, unterm Strich, ich meine, also was hast du für ein Gefühl? Ich meine, ich habe es mal zusammengerechnet, was kommt da so im Monat bei rum?
Ich habe absolut überhaupt keinen Überblick darüber.
Ja, also ich finde halt, es verwirrt, also es ist erstmal schon mal gut, wenn man gar keine Disziplin zum Sparen hat, dann hilft einem das natürlich. Aber es waren jetzt 11,10 Euro im Monat. Und dafür hast du natürlich den Kontoauszug extrem voll. Ne? Also es suggeriert vielleicht, dass man viel spart. Am Kern war es halt ein 10er oder 12 Euro. Okay, so Kontoentgelt 99 Cent. Stream, ein bisschen am Zocken, 13,36 Euro.
Ja, da hatte ich mir nochmal was geholt, was im Sale war.
Ein Steam-Spiel geholt, okay. So eine Amazon-Ausgabe 37,83 Euro. So, Dreskamp 81,48 Euro. So, also Amazon-Ausgabe mal eben schnell nachgeguckt. War wahrscheinlich irgendwas für die Wohnung, für den Umzug.
Das ist korrekt. Wir hatten uns unter anderem noch ein Schwerlastregal geholt. Wir hatten uns ein Tischbein geholt für die Küche, damit wir da jetzt so ein mit Barhockern eine kleine Area machen können, wo okay. wir...
Ja, gut, das sind ja Sachen, die fallen ja dann immer an, ne? Für Umzug und sowas. Autospa, 11,50 Euro ist wahrscheinlich Autowaschen.
Korrekt. Ja?
Okay. Dann haben wir noch VIS RSI 150 Euro.
Das ist Konsum tatsächlich. Also
ja, also wir haben einige Konsumsachen auch bei dir mit drin. Ja, also auch wenn du unterm Strich gutes Verhältnis nachher noch hast, Einnahmen zu Ausgaben.
Ja, da muss ich sagen, ich hatte vorher noch die Ausbildung gemacht und jetzt 3 Jahre da überhaupt nichts investiert, in Anführungszeichen. Also jeden Cent im Grunde umgedreht und das war so ein Ding, das hatte ich mir schon mal rausgelegt, das wollte ich mir unbedingt
holen. Was ist das denn?
sagt ihr das Spiel Star Citizen was?
Nein.
Das ist quasi eine Next-Gen-Weltraum-Simulation, das Spiel befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsphase.
Okay, aber du hast jetzt quasi 150 Euro für was ausgegeben, was es gar nicht gibt, was irgendwo in-game ist oder so.
In-game-Objekt.
Okay, also, ja, muss man Fan von sein, oder?
Ja, ich bin mir auch dessen definitiv bewusst, dass du da...
Ja, also es geht ja gar nicht um richtig und falsch, ne? Aber ich glaube, sich das mal bewusst zu machen und sich halt hier auch zu stellen und zu sagen, okay, ja, komm, guck mal ruhig drüber, Flo. Und wir sehen dann natürlich, das ist ganz klar, okay, das Konsum. Nachher unterm Strich, ich meine, wir machen das, haben ja sofort das Ergebnis, bist du noch relativ okay aufgestellt, so, ne? Also kann man ruhig sagen, da bleibt noch viel hängen, so bei deinem Gehalt. Das könnte halt schlimmer sein. Es gibt auch Leute, die verjubeln ihr ganzes Geld, so.
Andere spielen Lotto für 100 Euro.
Ja, oder spielen Lotto für 100 Euro oder sowas. Das ist so. Alles gut. Also man muss ja auch nachher noch leben, bloß nachher muss es ja unterm Strich passen. 71 Euro Strom. Mal hinschauen, glaube ich. Könnte man. Also mein Haus ist ein bisschen größer. wir haben weniger Stromkosten. Mhm. Also von der Wohnfläche her. Weiß ich nicht.
Also war tatsächlich alles dicht an dicht. Die günstigsten Stromtarife, die wären so um die 60, 65, meine ich, gewesen.
Ja.
Und hier haben wir jetzt nochmal eine Preisgarantie für die nächsten 2 Jahre und dafür war mir das einfach momentan viel zu volatil, als dass ich gesagt hätte,
okay,
dann nehme ich irgendwas, was sich nächstes Jahr wieder ändern kann.
Ja. Also alle, die es gerade hören oder sehen, für alle, die mehr Stromkosten haben, als ich sag mal, wenn jetzt 86 Quadratmeter hast, dann bist du normalerweise ein bisschen drunter. Also kommt natürlich auf den Haushaltsgröße und sowas an. Aber checken kann man das natürlich immer. Kfz-Versicherung 70 Euro im Monat. Finde ich viel. Also weiß ich, geringe SF-Klasse wahrscheinlich.
Ja, also frag mich jetzt nicht, welche SF-Klasse ich habe, aber
ja,
relativ niedrig.
Okay, so dann haben wir noch ein paar Versicherungen. Wir haben noch Rechtsschutzversicherung, private Haftpflichtversicherung. Eine Versicherung, die ehrlich gesagt bei dir Sinn machen könnte, die wahrscheinlich unbezahlbar ist mittlerweile, ist eine Arbeitskraftabsicherung, Stichwort Berufsunfähigkeit. Ich weiß nur, dass man die als Rettungsdienstfahrer in der Regel nicht bezahlen kann.
Ja, also unser Beruf, das weiß ich, ist einer der Sparten, die am höchsten angesiedelt sind. Und ich hatte mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, ob ich es mache oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich noch andere Möglichkeiten hätte, wenn ich jetzt nicht mehr im Rettungsdienst arbeiten kann.
Okay.
Sei es später in der Ausbildung oder auch im Background auf einer Rettungswache, gibt es ja auch genügend Tätigkeiten, wo ich mich später einarbeiten kann. Oder was ich mir durchaus eher vorstellen könnte, wäre zum Beispiel die Rettungsleitstelle.
Okay. Für alle, die das nicht wissen, eine Arbeitskraftabsicherung, also ist ja vorher, also wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade sagt, hey, mich fixt das Gehalt mega an und ich will das langfristig machen, seid gerade Student und ihr würdet euch gerade als Student absichern, versichern und geht dann in den Rettungsdienst, habt ihr trotzdem den Schutz. Ja, also das kann man, man muss das offenlegen, wenn man einen Berufswechsel vorhat, ja, aber wenn das vielleicht noch nicht versteht, dann muss es ja auch irgendwo nachher stehen. Ja, also das ist halt auch immer so ein Thema, was wir nicht wissen. Dann eine Geschichte, Autokredit ohne Zinsen war wahrscheinlich ein privater Kredit, den du dir wahrscheinlich geliehen hast. Fürs Auto, 500 ja. Euro im Monat, 22.000 Euro fürs Auto. Finde ich schon, also ist schon...
Also kurz zum Auto gesagt, das Auto war an sich 2 Jahre alt, ist kaum gefahren worden vom Vorbesitzer, also das hatte effektiv 22.500 Kilometer runter.
Ja.
Und dann habe ich es in der höchsten Ausstattungslinie bekommen, also dafür, dass es fast ein Neuwagen gewesen ist, war es mir das auch wert dafür, dass ich jetzt die nächsten Jahre dann wenigstens Ruhe habe und da letztendlich nur die Werkstattkosten tragen muss, so wie es bis jetzt auch aktuell ist.
Ja, ich weiß, dass das immer so ein Thema ist, ne, mit Autos. Ich meine, klar, kann ich nicht vergleichen, vor 15 Jahren mein erstes Auto hat 5.000 Euro gekostet, normalerweise 6.500. So, lange Rede, kurzer Sinn, Auto, 500 Euro. Ich finde, also, ich weiß, dass es immer so ein Zwiespalt ist zwischen, ich kaufe mir jetzt ein neues, dann habe ich wieder Ruhe. Aber ich glaube halt, also, ich bin immer so der festen Überzeugung, ich weiß nicht, wie viel Vermögen du damals gehabt hast, zu dem Zeitpunkt, als du gekauft hast. Wenn man sich ein Auto kauft, sollte man sich es mindestens 2-mal netto kaufen können. Mindestens, ja. Ich meine, gut, glücklich, dass man jetzt natürlich keinen Kredit hat mit Zinsen und sowas, aber da würde ich halt extrem immer hinschauen. Ich meine, jetzt kann man auch nicht mehr nach hinten schauen und das reparieren oder sowas, aber ich würde halt eher, also für 10.000 Euro, auch wenn die Preise gestiegen sind, ich weiß das, kriegt man auch schon ein gutes Auto, wo man nicht häufig mit in die Werkstatt muss. Das ist gerade schon gesagt, Auto, hohe Ausstattungslinie und sowas, ne? Das sind immer so Themen.
Also es ist jetzt kein BMW, Audi oder sonstiges, es ist einfach nur mein eigener Anspruch. Dass ich da unter anderem mindestens ein Kombi habe, weil ich brauche ein Kombi letztendlich und da habe ich dann ein Schnäppchen mitgemacht. Ich hätte den auch in einer anderen Ausstattungslinie genommen, aber er lag nun mal jetzt in der Ausstattungslinie für den Preis vor und Neupreis läge bei nochmal fast 10.000 mehr.
Ja.
Da habe ich für mich einfach gesagt, das ist ein Preis, da schlage ich jetzt einfach zu.
Du, unterm Strich bist du, wenn man jetzt den Autokredit, glaube ich, mit reinnimmt, bei 1,650 im Monat, Ausgaben, das ist sicherlich okay, ja, also es ist in Ordnung, kannst immer noch einen Taui sparen sozusagen, ne? Deswegen auch zum nächsten Punkt, du hast gesagt, du hast einen Notgroschen, du musst ein bisschen was für herhalten, für irgendwie eine Reparatur und sowas, zahlst du 100 Euro drauf ein. Ich würde es beim Notgroschen immer so machen, dass man mindestens 3 Netto-Ausgabengehälter, das wären jetzt in deinem Fall bei 1,650, 4,8 da liegen hätte, bei dir sind es 1,7, kann man sagen, da kriegt man keine Zinsen für, ja, ist halt auch ein Notgroschen, das sollte auch nicht so viel schwanken, dafür gibt es ja mittlerweile wieder Tagesgeldkonten. Und wenn der nicht da ist, würde ich das ganze Geld, was man normalerweise investiert, erstmal aufs Notgroschenkonto packen, dass der wieder aufgefüllt ist. Ja, also den Sparplan da flexibel halten, weil dann ist man nicht immer safe, dann passiert nichts. Und dann kann auch sogar rein theoretisch eine Arbeitslosigkeit, gut, wird in deinem Job jetzt nicht passieren, sogar überbrückt werden. Okay, das mal zu Einnahmen, Ausgaben. Jetzt Thema Investieren. spannende Geschichte. Du hast ein Depot und du hast viele Einzelaktien. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu veranlasst, viele Einzelaktientitel zu kaufen?
Also, zu meiner Investitionsvorgeschichte kann ich sagen, ich wurde damals von meiner Mutter sehr supported. Mhm. Sprich, sie hatte mir ungefähr 15.000 Euro zur Verfügung gestellt, mit denen ich anlagentechnisch machen konnte, was ich möchte. Ich habe einen Teil davon in 300 Aktien vom MSCI World gesteckt.
Also stopp nochmal langsam für mich. Du hast Geld gehabt, was du investieren wolltest. Dann hast du MSCI World genommen und anstatt den MSCI World zu kaufen, hast du die Einzelaktien da rausgesucht, wo du sagst, die finde ich gut.
Nein, ich habe beides gemacht.
Okay.
Ich habe 300 Aktien vom MSCI World geholt und ich habe teilweise noch Einzelaktien, die auch Bestandteil vom MSCI World sind.
Okay.
Aber nicht ausschließlich.
Wie lange ist das jetzt her?
Oh, das müsste 2016 plus minus gewesen sein.
6, 7 Jahre, okay. Jetzt steht hier leider bei den Depotauszügen natürlich keine, also hier steht jetzt keine insgesamt Rendite mit bei. Glaubst du, dass du mit dieser Auswahl der Einzelaktientitel, oder weißt du es vielleicht, den MSCI World, was du ja auch gekauft hast, geschlagen hast von der Rendite her?
Teilweise. Also ich weiß, ich hatte jetzt gestern zum Beispiel geguckt, die 4 Nvidia-Aktien, die ich mir geholt hatte, die haben jetzt einen Plus von 700.
Ja, stopp, jetzt such jetzt hier nicht die Dinger raus, wo Nvidia, ja, hier steht die noch mit 411 im November, die steht jetzt mit 500, ich weiß das. Overall.
Ich würde fast vermuten, dass sich das in Waage hält.
Vermuten, aber du weißt es nicht.
Nein, ich weiß es nicht.
Das ist total spannend, ne? Also wir reden ja jetzt hier nicht von wenig Geld und das Thema ist halt, also worauf ich hinaus möchte, was ist die Strategie? Jetzt hast du mal einmal gesagt, oder reingeschrieben, buy and hold, ja. Jetzt hast du HelloFresh, jetzt haben wir hier auch ein Beispiel, ne? HelloFresh-Aktie, die sind nicht so toll aus wie die Nvidia-Aktie.
Definitiv nicht.
Definitiv nicht, ne? Und das ist, also man kann sich das immer, ich sag mal, schön reden und sagen, hey, okay, ich gucke jetzt nur auf die eine Aktie, super toll, alles toll, aber die Strategie dahinter würde mir jetzt hier gänzlich, ehrlich gesagt, fehlen.
Das mag sein. Also, ich weiß jedenfalls, also zumindest habe ich das so von meinem Opa mitbekommen, der viel im Finanzwesen gemacht hatte, unter anderem auch Börsenhandel und sowas. Mhm. Und der meinte, wenn du Aktien hast, die schlecht laufen, solange du die noch nicht verkauft hast, hast du keinen Verlust realisiert. Das heißt, die schlecht laufen, sei es nur eine Zeit lang, halt die einfach noch länger und irgendwann werden sie wieder gut. Und
glaubst du, dass das auf jede Aktie zutrifft?
Nein, es trifft nicht auf jede Aktie zu. Es gibt auch definitiv welche, die underperformen die ganze Zeit, also zumindest von dem Wert aus, von dem du ihn gekauft hast. Aber es gibt auch andere Aktien, da weiß ich, die gehen eine Zeit lang in den Keller von dem Kaufwert aus und nach einer Zeit starten die wieder durch.
Okay. Also das wird definitiv immer so sein. Ich meine, wir haben immer diese Börsenphasen. Aber investierst du jetzt aktuell selber da noch?
Ich investiere zwischendurch, ja. Ich hatte jetzt gerade gestern erst nochmal eine Aktie dazu gekauft.
Okay, aber du hast jetzt keinen festen Sparplan, sondern du kaufst einfach mal so aus dem blauen Nuss, ja, jetzt habe ich 200 Euro rüber, jetzt kaufe ich eine Aktie.
Also wenn ich noch Geld überhaben sollte, ich packe ja immer einen gewissen Teil meines monatlichen Verdienstes in bestimmte Bereiche. Das heißt, 500 Euro gehen in meinen Autokredit, 100 Euro gehen mindestens auf mein Sparkonto, dann habe ich nochmal mindestens 100 Euro, die auf mein Rückfallkonto gehen, was du eben angesprochen hattest. Dann habe ich nochmal einen gewissen Geldanteil, der geht auf mein Spaßkonto. Mhm. Das habe ich auch nochmal separat. Und das, was dann noch übrig ist, das packe ich mit aufs Verrechnungskonto.
Okay, also was ich in jedem Fall, also erstmal schon mal gut, dass du das viel aufgeteilt hast und sowas, aber du brauchst eine klare Investmentstrategie. Die wird in jedem Fall Sinn machen. Das schaffen wir jetzt natürlich nicht in der Podcast-Folge. Aber es ist halt so, jetzt gerade auch mit diesen ganzen Neo-Burkern oder da jetzt mal Namen reinzuwerfen, jetzt dein Konto woanders, ist auch nachher egal. Aber wenn man sich das mal anschaut und viele sagen, ja, ich habe ja was gekauft und ich investiere mal und wenn du so immer so unregelmäßig kaufst, bringt das halt nichts. Also man braucht wirklich einen festen, es gibt so eine Regel zum Reichwerden auch, bezahle dich immer zuerst, jetzt machst du das auf Spaßkonto und keine Ahnung was. Aber bevor Geld auf Spaßkonto geht, würde ich erstmal sagen, hey, okay, langfristiger Investmentsparplan, dass das Depot auch nachhaltig wächst. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, möchte ein bisschen mit Aktien handeln und sowas. Man sagt, okay, keine Ahnung, wenn du jetzt 200 Euro im Monat sparst, dann nimm mal 10% davon. Also geh halt davon aus, nicht böse gemeint, ich bin selber gar nicht so tief im Aktienthema drin, dass ich selber nur Aktien kaufe. Ja, so sage ich auch offen, wie es ist.
Ich auch bei weitem nicht.
Ja, denn also kauf nichts, was du nicht verstehst. Mhm. Und Aktienhandel ist so, ja, jetzt kann man sagen, ich kaufe Apple und einige Leute waren auch die letzten 3 Jahre während Corona und so davor so schlau und haben gesagt, ja, ich habe ja investiert und ich bin so gut und ich kenne das alles besser als alle anderen. die Renditen zeigen sich nachher in den schwachen Börsenjahren. Also was passiert jetzt? Welche Aktie kauft man jetzt? Wo man nicht vor 3 Jahren Corona sagte, ja, okay, ich kaufe jetzt eine Pharma-Aktie oder eine Biotech-Aktie oder was auch immer, weil die haben gerade den Zuschlag für den Impfstoff bekommen. So ist ja jeder Vollidiot, dass die wahrscheinlich steigen wird, die Aktie. Ja, aber was macht man jetzt? Ja, also da würde ich wirklich mal reingehen und sagen, hey, nimm was von dem Geld von den 1.000 Euro, die über sind, und bau dir einen klaren Plan auf. Entweder selbst, also es gibt einfache ETF-Strategien, die man fahren kann, oder halt mit einem Experten, der dich da einfach zu berät. Mhm. Ja, also würde ich tatsächlich machen. Also erstmal gar nicht schlimm, dass du es nicht hast, aber das haben viele nicht. Die kaufen dann irgendwie was und sagen, ja, der Influencer oder der hat gerade gesagt, er kauft die Aktie, ich mache das jetzt auch. Und dann ist das eher so ein wilder Aktionismus, aber es ist halt nichts mit nachhaltigem Vermögensaufbau zu tun. Nachhaltiger Vermögensaufbau ist halt, okay, ich investiere jetzt 200 Euro für, kommen wir zum nächsten abschließenden Thema gleich, meine Altersvorsorge. Weil ich denke mal, das Depot, was hat das für ein Ziel?
Altersvorsorge.
So, jetzt ist Altersvorsorge, ja, wenn ich mal gerade Spaßkonto habe ich gedeckt und da habe ich was hin überwiesen. Aber wenn ich jetzt wirklich meine Altersvorsorge planen will, also die sollte wirklich ganz oben stehen. Also zusammen mit dem Auto. Also genauso wie 500 Euro dahin. Und das wollen auch viele nicht hören, wenn du eine Rentenlücke schießen möchtest. Wir können ja gleich mal drauf schauen, was kriegst du später. Wenn du eine Rentenlücke schießen möchtest, dann musst du fast schon 10% vom Netto und jetzt in deinem Alter, wir sind ungefähr gleich alt, Anfang 30, 10% vom Brutto sparen. Das heißt, bei 4, sind wir bei 400 Euro im Monat. Jetzt sagen alle, ja, der will ja noch leben, ja, das sind Taui über. So. Aber das ist halt jeden Tag, wo du es halt, oder jeden Monat, wo du später startest, wird es halt schwieriger. Ja, weil, Thema Zinseszinseffekt. Renteninformation, du hast das mal rausgenommen. Jetzt gibt es hier 3 Werte. Dritter Wert ist der Wert, der erstmal aktuell ist. Also du hast aktuellen Anspruch von 200 Euro Rente. Also wenn du jetzt nicht mehr arbeiten würdest, nicht mehr einzahlen würdest. Wenn du so weiterarbeitest wie die letzten 5 Jahre, jetzt war da wahrscheinlich noch Ausbildung mit bei und vielleicht ein bisschen weniger verdienst, kommst du auf 1,425. Ja, wenn du jetzt sagst, hey, die letzten 5 Jahre habe ich nicht voll verdient. Also es wird das Durchschnittseinkommen der letzten 5 Jahre genommen und dann hochgerechnet. Sagst, hey, der steigt vielleicht ein bisschen und sowas, kannst du vielleicht eine 1,6, 1,7 machen, ja, so als Beispiel. Was viele nicht lesen oder noch lesen, besser gesagt, ist darunter das Thema Rentenanpassung. Bei einer jährlichen Anpassung von 2% hast du 2.960 Euro. Sagt man sich so, ja, ich habe jetzt 2,6, 2,29, 2,69. Passt schon, oder?
Nee, passt nicht. Die Inflation muss dann noch abgezogen werden.
Die Inflation muss abgezogen werden. Und erstmal, was auch viele nicht wissen, dieser Wert, der hier steht, ist brutto.
Ja, da auf die Rente kommen ja auch nochmal Abzüge.
Da kommen Steuern drauf und Sozialversicherungsbeiträge. Und auch hier, die Rente soll jetzt steigen um 2% jährlich. Jetzt, wenn man jetzt dieses Jahr, glaube ich, reinguckt, 2024, steigt die Rente um 3,5% oder irgendwie sowas. Oder 4, ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Denkt man sich so, ja, 2% sind ja locker drin. Aber in den nächsten 2 Jahren, also ich glaube in 2 Jahren, 2025, 26, gehen 800.000 Menschen in Rente. Also die Babyboomer-Generation, dieser Peak, die kommen jetzt bald, die gehen in Rente und es kommen nicht junge Leute nach, weil auch wenn wir jetzt vor 2 Jahren Geburtenanstieg haben, die können in 2 Jahren noch nicht einzahlen. Also ein richtiges Thema. Also es kann nur sein, dass entweder wir länger arbeiten müssen, 69, 70, oder das Rentenniveau einfach weiter abfallen wird. Und wahrscheinlich wird beides passieren. Und jetzt hast du noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also selbst wir machen mal ein Best-Case-Szenario, ja. 2.960 Euro Rente bei 2% Steigerung. Also die jetzt auch gerade bei YouTube nicht zuschauen, sondern die jetzt das wirklich hören. Bei 2% Steigerung knapp 3.000 Euro Rente. So, minus Steuern, minus Sozialversicherungsbeiträge. Wir sagen jetzt mal, okay, Grundfreibetrag, das steigt alles und so. Und du musst nur 15% davon abdrücken. Ja, dann wären bei 3.000 Euro logischerweise
350.
450 Euro runter. Ja, das heißt, du wärst bei 2,5. So, jetzt kann man immer noch sagen, ja, der Junge hat heute 2,6, 2,5. Passt ja. Aber du hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Das Bild habe ich jetzt gerade hier nicht liegen, aber es mir geschickt. Ich habe es mir gemerkt. Auf dem 4. oder 5. Absatz steht ja Rentenanpassung aufgrund von Inflation. Und da steht ganz fett drin, bei 1,5% durchschnittlicher Inflation. Also eine Frage, wo war die letzten Jahre die Inflation?
Gefühlt bei 8%.
Bei 8%, ja. Wahrscheinlich real sogar ähnlich hoch oder noch höher. Jetzt ist sie irgendwie wieder ein bisschen gefallen, aber 1,5, das kriegen wir hin. Ja. Würde bei deinem Renteneintritt 2059 100 Euro, ich muss das mal parallel mit aufschreiben, noch 58 Euro entsprechen. Mhm. Das heißt, du kannst 42% von deinen 2.500 Euro abziehen. Bei einer Inflation von 1,5%. Und wir haben ja eben schon schön gerechnet mit 2% Steigerung.
Dafür arbeiten manche ihr Leben lang, ne?
Ja, genau. Also, so jetzt, lass uns da mal 42% von abziehen. 10% sind 250, mal 4 sind 1.000. Nochmal, ja komm, geschenkt die 2%. Wenn wir da 40% abziehen, bist du bei 1,5 inflationsbereinigt. Netto-Rente. Hm. Jetzt kann man sagen, ja, ich habe heute 2,6 und das reicht dann ja. Aber das ist jetzt extrem schön gerechnet. Das heißt, wenn wir jetzt von diesen 1,5 ausgehen und das mit dem Wert machen, lass uns das besser nicht machen. Dann sagst du gleich, boah, ey, jetzt habe ich nach dem Podcast so schlechte Laune. Aber es soll ja lösungsorientiert sein, ne? Und deswegen ist es halt total wichtig. Ich meine, du hast ein recht gutes Money Management, ne? Auch wenn da Konsumausgaben mit drin sind und sowas, dass noch ein Taui überbleibt. Das ist okay, also es ist super. Und ich würde da jetzt wirklich extrem stark auf Sachwerte gehen. Das muss nicht Aktien sein. Es müssen nicht Investmentfonds, es müssen nicht ETFs sein, es können auch Immobilien sein oder sowas. Aber du musst da was machen. Mhm. War dir das, ist dir das so bewusst? Oder ist das so, ja, habe ich schon mal gehört, aber hey, muss ich nicht heute drum kümmern, kann ich auch nächste Woche noch machen.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich da nochmal nachsteuern muss, aber von meinem jetzigen, von meiner jetzigen Situation her habe ich da tatsächlich gar nicht großartig dran gedacht, weil ich erst noch andere Anschaffungen habe, die unausweichlich erstmal anstehen und dementsprechend habe ich da auch nicht dieses Vermögen momentan, was ich mir selbst einräumen möchte, was ich investiere,
ja.
Sondern hätte das erst in einem halben Jahr angesetzt.
Okay, also halbes Jahr okay. Ne? Jetzt müssen wir mal reingehen, was das ausmacht, Zinseszinseffekt. Ein halbes Jahr weniger zu sparen. Was sind das für Ausgaben, die gerade wichtiger sind, als dass du in 30, 40 Jahren nicht vielleicht auch Pfandflaschen suchen musst?
zum einen noch weiteres Mobiliar für die Wohnung.
Ja. Steht da nichts drin? Kannst du gerade nicht schlafen?
Doch, doch. Ich kann natürlich sehr gut schlafen.
Aber die goldene Ananas fehlt noch.
Nee, das auch nicht, aber so Kleinigkeiten. Also es ist zwar jetzt eingeräumt, also eingerichtet, ja. Aber es ist noch nicht so, dass du dich richtig zu Hause fühlst. Also es fehlen noch die ganzen Bilderrahmen beispielsweise oder irgendwelche anderen Kleinigkeiten, um das Ganze noch ein bisschen schöner herzurichten. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Wohnzimmerschrank, weil wir haben noch viel zu viele Kartons da rumstehen. Effektiv sind es 3, aber es ist viel zu viel fürs Auge, wenn du jedes Mal nach Hause kommst und das sieht einfach unfertig aus. Mhm. Das ist so ein Faktor. Dann spare ich aktuell auf ein neues Rennrad. Da plane ich auch erstmal so um die 4.000 Euro für ein. Mhm. 3.200 habe ich bereits angespart und das restliche Geld, das wird dann auch noch rein investiert. Dann brauche ich da nochmal einen neuen Satz Klamotten. Aber hier muss ich auch wieder bedenken, neues Rennrad ist jetzt nicht nur etwas, was ich mir leiste, also wo ich etwas ausgebe, sondern ich bekomme auch unheimlich viel zurück. Der Sport ist bei mir das Ding, wo ich den Stress extrem abbaue und auch wieder viel Lebensfreude gewinne durch die Betätigung. Das hat ja jeder, der Sport macht, der weiß, was das heißt. Und bei mir ist es einfach das Rennradfahren. Und aktuell habe ich keins. Sobald der Sommer wieder startet, da weiß ich, da würde ich in ein Sommerloch reindroppen. Von daher plane ich
also mit. Gesundheit ist A und O. Bleibe ich bei dir. Also definitiv kostet Geld. Jetzt, ich habe mal eine offene Frage. Also wir können ja hier offen sprechen, ne? So. Wenn du sagst, okay, 4.000 Euro planst du für dein Rennrad ein. Und wir haben gerade gesagt, okay, du müsstest, wenn du jetzt wahrscheinlich deine Altersvorsorge grob schließen, weiß ich nicht, außer du kaufst jetzt irgendwie gut irgendwelche Kryptowährungen oder so, das mega viel Glück oder gewinnst im Lotto. Lotto war ja hier zum Glück nicht mit bei. So 10% vom Brutto eigentlich, aber sagen wir mal 10% vom Netto. Dann bist du ungefähr bei 250 Euro. Ja, das sind für ein Jahr, sind das 3.000 Euro. Mhm. Ich habe mir letztes Jahr auch ein Fahrrad gekauft. Das war auch ein Rennrad. Das war aber jetzt halt nicht, das ist jetzt nicht aus Carbonrahmen und sowas. Aber würdest du dafür nicht auch ein Rad für 1.000 Euro tun und du jetzt zumindest schon mal ein Jahr safe und könntest dann immer noch sagen, okay, hey, dann upgrade ich halt im nächsten Jahr? Aber mit dem Rad kannst du ja auch fahren.
Nee, also ich persönlich mache es so, da hole ich mir dann lieber direkt etwas, was ich gar nicht mehr upgraden muss. Weil das ist so eine Einmalinvestition. Dann ist das Geld angespart und entsprechend weg, weil so habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf, ich muss ja dafür noch was sparen. Ich habe dann gar keine Möglichkeit, mich in Gedanken darauf zu fokussieren, dass ich jetzt an Sparen gehen möchte. Mhm. Weil davon abgesehen, dass ich eh noch zu meinem Rennrad auch noch ein normales Fahrrad brauche, weil ich aktuell keins habe, mit dem ich dann so Stadtfahrten machen kann. Und sei es nur zum Supermarkt, um da entsprechend dann Sprit zu sparen. Mhm. Wieder. Aber das ist so der Hintergedanke. Ich weiß, es mag vielleicht ein bisschen irrational sein, wenn es einfach nur anhand der Zahlen betrachtest, aber das ist so das Ding, ich muss erst das eine abgeschlossen haben, um mich dann auf das nächste fokussieren zu können. Mhm. Wenn es jetzt über einen langen Zeitraum ist, okay, da kann ich mich dann auch geistig flexibel verhalten, das ist überhaupt kein Problem. Dann nehmen wir mal so peu à peu was machen, wenn da was frei ist, aber bei größeren Projekten brauche ich definitiv erstmal wieder freie Kapazität.
Also, selbst wenn du jetzt halt von großen Dingern und sowas redet, ne, ich meine, zu zwingen kann man ja keinen. Ich kann ja immer nur rational drauf gucken. Und das ist ja immer auch der Sinn nachher auch hier von sowas, dass du dann nachher was für dich mitnimmst. Nachher musst du eine Lösung für dich haben, die sinnvoll ist. Wenn man rein von außen jetzt drauf guckt, wird man sagen, ey, ganz ehrlich, vergiss dein Rennrad, spar was fürs Alter, sonst hast du mit 65, 67 ein Mega-Problem oder du willst bis 75 arbeiten.
Nee, das auch nicht. Aber ich weiß, wie es ist, im Rentenalter zu sein. Also dadurch, dass ich ja, um wieder auf den Rettungsdienst zurückzukommen, im Rettungsdienst arbeite, sehe ich auch unglaublich viele Patienten, die wirklich sagen, was soll ich dir erzählen? Ich habe die ganze Zeit geplant, mit 65, mit keine Ahnung wie vielen Jahren sonst, meine Weltreise zu machen oder da mal meine Verwandten zu besuchen, hier dies, jenes zu machen. Mhm. Jetzt bin ich in der Rente und ich werde krank. Das ist aber auch tatsächlich ganz häufig so, dass die den ganzen Stress im Berufsleben haben. Der ganze Körper ist die ganze Zeit auf Aktionsmodus und sobald du dann mal in die Ruhe kommst, das merken manche deiner Zuschauer sicherlich auch schon, wenn sie ihren Urlaub machen, sobald der Urlaub da ist, dann werden sie krank. Mhm. Warum werden sie krank? Weil der Körper da das erstmal wieder abschaltet und überhaupt mal die ganzen Sachen, die im Untergrund schlummern, durchkommen lässt. Mhm. Und
das hört sich jetzt nach einem Teufelskreis an, weil...
Ja, ist es auch.
Also entweder ich gebe mein Geld für mentale Gesundheit aus und kaufe mir coole Wohnungseinrichtungen, da dürfen keine Kartons stehen. Ich kaufe mir lieber Wohnungseinrichtungen im virtuellen Raum. Ich komme darauf zurück, 150 Euro. Ja, muss ich jetzt ein bisschen...
Einmal Zahlung fürs ganze Jahr dann, ne?
Ja, trotzdem, sind 150 Euro. Ja, dafür hättest du sicherlich einen Karton auch zur Seite bringen können. Um das zusammenzufassen, entweder hast du die Krux, dass du sagst, okay, ich bin heute gesund, weil ich hau mein Geld raus und ich lebe heute. Ich bin jetzt ganz, ganz schwarz-weiß unterwegs. Oder du sagst, nee, ich behalte mein Geld, ich gebe das nicht für mich aus und ich spare fürs Alter, aber dann wirst du krank. Aber wenn du das Erste machst, dann bist du halt im Alter gesund, aber arm. Also arm, dass du nichts mehr, dann bist du gesund, kannst aber nichts mehr machen, weil du kein Geld hast. Oder du kannst was machen, aber du bist krank. Mhm. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Themen hier so und ich damit würde ich das tatsächlich auch so stehen lassen. Es ist häufig nicht eine schwarze oder weiße Entscheidung. Es ist jetzt nicht so, kaufe ich jetzt das Rennrad oder mache ich die Altersvorsorge? Und auch wenn das vielleicht schwerfällt, wenn du sagst, naja gut, ich will jetzt mein Rennrad haben oder ich will jetzt meine Wohnung einrichten und sowas und ich kann da nicht mit der Altersvorsorge oder was auch immer anfangen oder so. Du hast ja schon ein Depot. Mhm. Ja? Das mal umkrempeln, zu sagen, hey, okay, vielleicht muss man davon vielleicht was auf eine gerade Bahn bringen und dann vielleicht mit einem Huni anzufangen, ja, oder mit 50 Euro anzufangen. Hauptsache, dass man erst mal weiß, hey, okay, Altersvorsorge ist so ein Teil, ja, und genauso sage ich das ja auch. Und wenn das halt da nicht reicht, dann kann man auch sagen, okay, was muss ich jetzt machen, dass ich mehr Geld verdiene, dass ich mir den Konsum, den ich haben möchte, leisten kann. Ja, dann wärst du so in einer Mittelweg, ne? Also ich halte nichts davon. Klar, jetzt gibt es ja auch Leute, die frugal leben, vielleicht schon mal gehört. Das sind Leute, die fallen in dem Standard ganz, ganz weit runter, quasi auf Null. Und also, dass die gerade so überleben, sparen den Großteil ihres Geldes, dass sie mit 40 so viel Geld haben, dass sie von den Renditen leben können, weil sie sich auch an einem niedrigen Lebensstand gewöhnt haben. Mhm. Ist ein Lebensmodell. Ist jetzt nicht mein Lebensmodell. Also ist so auf der ganz linken Seite, genauso wie es auf der anderen Seite, die sagen, Alter, Altersvorsorge, ey Digga, ich werde eh nicht so alt. Ich brauche immer noch ein Lungenbrötchen hier hin und weg damit. Aber ich glaube, nachher muss ja jeder für sich eine Mitte finden, aber trotzdem muss man es halt mal ansprechen, weil auch wenn du gut haushaltest, also sehr gut haushaltest mit dem Geld insgesamt, kann man ja schon so sagen, gibt es da sicherlich das eine oder andere Thema, wo man wirklich sagen könnte, naja, das raus und dafür dann entsprechend vielleicht was in der Langfristigkeit zu sehen. Sören, was sind deine abschließenden Gedanken gerade?
Meine abschließenden Gedanken, dass ich vielleicht auch nochmal überlege, wie es mit meiner finanziellen Strategie aussieht. Mhm. Da hast du ja definitiv nochmal die ein oder anderen Stichworte genannt, um da anzusetzen. Und ansonsten gehe ich tatsächlich nochmal mit meinem Gedanken eben hier raus, dass ich jeden Tag wirklich bewusst lebe, weil viele, die wissen gar nicht, wie es ist, wenn sich das Leben von jetzt auf gleich ändert. Und es gibt auch nicht so viele Menschen, die da wirklich diesen Eindruck haben. Und da muss ich mich auch glücklich schätzen, dass ich durch meinen Job diesen Eindruck fast täglich habe und entsprechend definitiv bewusster lebe als manch anderer. Und wie du schon gesagt hattest, es gibt nicht den goldenen Weg, es gibt nicht das Schwarz und Weiß, das muss jeder für sich selbst wissen und daher.
Also vielleicht nochmal eine ganz abschließende, also schön gesagt auf jeden Fall, eine ganz abschließende Thematik dazu und zwar Aufteilung vom Budget. Wenn du jetzt deine 100% nimmst, so eine beste Verteilung wäre so 50%, nimmst du für die Sachen, die du brauchst zum Leben, Miete, Lebensmittel und Co. Dann nimmst du 20%, also ist so ein bisschen, scheinen sich die Geister, 30% für Sachen, die du haben willst, Rennrad, irgendwelche virtuellen Einrichtungssachen, ja, und 20% zum Investieren. So ganz einfach, ne? Und da vielleicht einfach mal so einen Schneid drüber machen und dann ist man soweit. Okay, Sören, vielen lieben Dank, dass du da warst heute. Kameras sind teilweise wieder ausgegangen, macht nichts.
Für alle, die beim letzten Mal schon zugeschaut haben, bis zum Ende waren, die Leute, die hier den Weg auf sich nehmen, auch du bist ja ein bisschen hingefahren, ich glaube fast 2 Stunden,
ja,
und sich hier hinsetzen und natürlich mit auch ablichten lassen, logischerweise. Hier gibt es eine Kleinigkeit, gerade für die ersten Gäste, und zwar ist das die limitierte Edition von unserem ersten Fridays for Simple Hoodie. Ja, mit dem ganz entspannt, also wir haben extra nicht den Logo-Patch, ich erkläre das mal ganz kurz, den Logo-Patch in der Mitte mit dem Namen aufgemacht, weil keiner will damit rumlaufen. Hier ist der Adler drauf. Der Adler steht einfach für die Freiheit. Ja. Wir haben auf der Rückseite noch einen kleinen Patch für unsere Mission. 1 Million Menschen bis 2030. Wenn du den Hoodie trägst, erinnere dich daran, dass du den goldenen Weg findest. Auch für die Langfristigkeit. Und genau, das zum Abschluss einmal. Und viel Spaß damit.
Mega, vielen Dank. Dankeschön nochmal, Sören. Und alle anderen, macht was aus euren Finanzen, findet für euch auch den richtigen Weg.
Ciao, macht's gut.